Fuß alleine durch die Antarktis, wochenlang unterwegs im ewigen Eis, klettern auf die höchsten Berge der Welt. Die Gipfel der Seven Summits hat er schon erreicht und dabei Rekorde gebrochen. Martin Schwedt ist der größte Mensch, der jemals auf dem Mount Everest war. Heute erzählt er uns über seine Abenteuerlust, seinen Freiheitsdrang und macht uns Mut, über eigene Grenzen zu gehen. Herzlich willkommen, Martin Schwedt.
Hallo.
Und Dakota ist noch hier bei uns, die Hündin.
Die weiß noch nicht so recht, wo sie hin muss.
Aber sie findet noch ihren Platz.
Bestimmt.
Wir haben den schon gefunden. Genau. Martin ist Diplom-Physiker, Extrembergsteiger, Kletterer und Expeditionsleiter. Und 2,5 Meter groß. Ja. Das sehen wir jetzt nicht so ganz, weil das wahrscheinlich, du bist so ein Sitzriese, oder?
Sitzzwerg nennt sich das dann, glaube ich, doch, oder? Sitzriesen sind die, die größer aussehen, und Sitzzwerge sind die, die doch kleiner.
Ich glaube andersrum, aber
ich
gut.
Weiß nicht, aber
jetzt streiten wir uns schon gleich am Anfang.
Das ist,
ja, gut. Mit 2,5 Meter hat man dann mehr Vorteile beim Bergsteigen oder eher Nachteile?
Extreme Nachteile. Ich brauche ja schon allein durch die Physis ja mehr Sauerstoff. Ja. Der Körper braucht einfach mehr. Das Gewicht, was ich schon alleine habe, ja, die Muskulatur, alles braucht er deutlich mehr. Und wenn es dann halt wirklich dann ans reine Klettern geht, muss ich ja umso mehr Gewicht nach oben hochbringen. Ja. Ein normaler Durchschnittskletterer ist so 1,75, 60, 65 Kilo. Ich bin da viel zu fett dafür. Ja, ich habe 100 Kilo. Das ist dann natürlich sehr, sehr viel an Masse, die ich nach oben bewegen muss. Deswegen ist es halt für mich nochmal schwieriger.
Und auch das Training wird wahrscheinlich länger dauern, ne? Die Muskeln aufzubauen.
Das kann ich jetzt so nicht beantworten, weil ich da natürlich keine Referenzen habe. Ja, ich habe ja nicht mit einer kleineren Größe angefangen, bin dann größer geworden. Aber es ist halt, ja, im Vergleich vielleicht zu anderen, ja, tun sich andere leichter. Ich bin ja natürlich auch von der Masse her als Läufer. Ausdauertraining ist ja ein großer Teil bei mir. Und dann eben mit der Masse von, je nachdem, was ich habe, zwischen 95 und 100 Kilo, ist natürlich auch für die Gelenke, für die Muskulatur eine andere Beanspruchung, als wenn man eben 60 Kilo wiegt.
Dafür kannst du größere Schritte machen, bist schneller da.
Das sagen dann immer alle, ja, dass ich mal kleinere Schritte bitte machen soll, weil die müssen 3 machen, ist dann vielleicht ein Vorteil. Ja. Zumindest wenn es stufiger wird, wenn es uneben wird, dann habe ich zumindest Vorteile. Da kann ich mit meinen langen Beinen dann ein bisschen leichter mich tun, wann nach oben hochzukommen. Ja. Mhm.
Jetzt bist du ein Mensch, der die Freiheit liebt, das Abenteuer und immer unterwegs ist. Jedenfalls warst du das in den letzten 15 Jahren so im Schnitt.
Ja, eigentlich immer dann, ja.
Was ist denn jetzt mit dem letzten Jahr? Warst du da auch unterwegs? Hast du dich so durchgemogelt und warst trotzdem in den Risikoländern?
Da, wo es halt ging, ja, und das, was ich halt gemacht habe, ja, es war natürlich extremst beschnitten, was meine persönliche Freiheit angeht. Und das ärgert mich als Sportler, der jetzt auf die 40 dieses Jahr zuläuft. Und naja, beim Profisport 40 ist ja der Herbst der Karriere, so der absteigende Ast. Ja. Und ich habe keine Alterswerte, die ich dann ranziehen kann. Und ich weiß nicht, ob es mit 45 genauso gut geht wie jetzt mit 39. Und darum ärgert es mich, dass ich praktisch mein 38. Lebensjahr komplett verschwendet habe, sozusagen mit ja, nichts machen wäre das Falsche, aber nicht das, was an Potenzial möglich wäre. Ja, und das kriege ich halt so nicht zurück. Und das ging extrem an die Psyche, ja, zumal ich auch 2020 nochmal zum Everest hätte dürfen. Ich hätte nach Pakistan zum Gashabrum 1 und 2, zwei 8000er, die ich noch nicht habe, hätte ich als Expedition führen dürfen, hätte ich dann die Möglichkeit auch gehabt, dorthin zu gehen. Mhm. Und das ist natürlich, ja, das kriege ich nie wieder zurück.
Du bist aber trotzdem unterwegs gewesen, oder? Oder du sagst auch, Reisen ist möglich, trotz Reisen. Quarantäne und der Angst, die man uns macht vor dem Reisen oder
Richtig.
Wiederkommen?
Also Angst, wie man sich das ja vorstellen kann, habe ich relativ wenig. Ja, das war mir auch von Anfang an relativ klar, dass Corona nicht so gefährlich sein kann, wie es uns verkauft wird. Auch schon alleine, wenn man die Augen aufmacht und sieht, wie da vorgegangen wird. Speziell ja bei uns und im Vergleich zu anderen Ländern. Ja, mein Schweden immer das klassische Beispiel, aber das darf man ja nicht außer Acht lassen. Da gibt es aber auch andere, allein schon in den USA, wenn man sich Florida anguckt. Ja, 25.000 Menschen beim Super Bowl, die leben noch alle. Ja. Da kann man sagen, das kann ja nicht das Allerschlimmste der Welt sein. Und daher habe ich natürlich auch Wege, Möglichkeiten gesucht. Ich bin über die Grenzen rübergekommen. Ja, teilweise war es natürlich dann vorher, oh je, da wird kontrolliert, du wirst zurückgewiesen, da fährst du umsonst hin. Dann gab es da keinerlei Kontrollen, gar nichts. Ja. Und ich habe einige ganz kleine Projekte, die jetzt natürlich, die hätte ich auch mit 60 machen können, ja, aber die habe ich zumindest ein bisschen verwirklichen können. Ich habe 2020 mit meiner Frau konnten wir zusammen nach Schottland, England, Wales, haben dort die höchsten Berge bestiegen. Das war so ein Projekt, das habe ich seit 2008, 2009 auf dem Schirm. Es kam nie zustande, weil es natürlich relativ unwichtig war. Das war sowas, naja, das macht man irgendwann mal. Jetzt war halt eben dieses irgendwann, weil nichts anderes möglich war. Ja. Und ansonsten ein bisschen in den Alpen unterwegs gewesen. Das war gut, besser als gar nichts. Ich will mich sozusagen ja nicht beschweren und sagen, oh je, ja, aber es war für mich natürlich ein extremer Einschnitt, ja, psychisch auch, von der Belastung her psychisch. Das können sich vielleicht einige nicht vorstellen, sagen, naja, jetzt verzichtet er halt ein Jahr lang auf Reisen. Mhm. Wenn man aber die letzten eben 12, 13, 14 Jahre nichts anderes macht, nichts anderes gewohnt ist, dann wird man komplett aus dem Leben gerissen. Und das noch nicht mal aufgrund zum Beispiel einer Verletzung. Das war etwas, womit ich, glaube ich, von der Psyche anders klarkommen würde, weil ich dann sagen könnte, gut, das war jetzt halt so, das war jetzt mein Verschulden, dann muss ich mich ja motivieren, um wieder praktisch auf die Beine zu kommen, die Verletzung auszukurieren und dann neue Ziele anzugehen. Hm. Und so hat man jetzt noch nicht, bis jetzt weiß man noch nicht mal, was ist im Juni, was ist im September. Man hat null Perspektiven. Trotzdem muss ich mich ja aufraffen und sagen, dass den Status quo, den muss ich ja aufrechterhalten. Das heißt, ich muss ja auch am Training bleiben. Ich muss meine Motivation aufrechterhalten, weil, naja, Motivation fürs Training, 2 Jahre vielleicht, 1,5 jetzt, für nichts, ohne ein konkretes Ziel zu haben, hatte ich nicht. Hm. Ich hatte bisher dann immer Zwischenschritte auf, zum Beispiel in Everest. Ja, ich habe 2 Jahre dafür trainiert, aber ich hatte immer Zwischenetappen, wo ich andere Ziele, andere Berge hatte, wo ich sozusagen auch den Stand abrufen konnte und wusste, das ist das nächste Zwischenziel für den Everest. Hm. Das hatte ich jetzt nicht. Und dann sozusagen jetzt die Motivation aufrechtzuerhalten und sagen, ich bleibe voll und ganz im Training. Jeden Tag 20 Kilometer laufen zu gehen, das 5, 6 Mal die Woche, das ist extrem schwer, sich da zu motivieren.
Ja, wenn das Ziel fehlt, ist die Motivation fehlt, auch nicht da.
Wenn ich keins vor Augen habe. Und das Schlimme daran ist ja eben die Perspektive, dass die halt komplett fehlt. Dass man nicht weiß, naja, geht es tatsächlich im Juni weiter oder geht es erst nächstes Jahr im Juni? Wie sieht das Ganze aus?
Und Vorträge und sowas wird es ja auch nicht geben
in der Zeit. Das fällt auch alles weg, ja, natürlich. Ja. Und das ist halt, ja, auch finanziell natürlich eine Einbuße. Das heißt, ich musste mich auch da umorientieren. Ich habe natürlich zum Glück die Möglichkeiten, auch andere Felder mit meiner Kletterei abzudecken, ja, dass ich da gut unterkomme. Nichtsdestotrotz ist es nicht die Erfüllung, die ich hatte. Ja. Sonst hat sich immer in Waage gehalten, in einer gesunden Balance, dass ich sage, ich bin am Berg und ich verdiene dann Geld, ja, als Industriekletterer, wenn ich irgendwo auf Strukturen hochklettere, irgendwelche Arbeiten durchführe. Das kann ja auch Spaß machen. Aber in den letzten jetzt fast 1,5 Jahren habe ich nichts anderes gemacht und das ist dann zu viel, ja, zumindest für mich.
Jetzt geht es uns ja noch verhältnismäßig gut. Wie geht es denn aber den Menschen dort, die jetzt überhaupt nichts verdienen durch das Bergsteigen? Ne?
Das zum Beispiel ist genau in Nepal. Das, richtig, in Nepal. Ich kenne so viele Menschen, die ich als Familie bezeichne, weil ich die seit 10, 12 Jahren kenne, bei denen ich immer unterwegs bin oder mit denen ich immer unterwegs bin, bei denen ich unterkomme in Kathmandu. Ich habe die Kinder aufwachsen sehen bei denen. Ja? Und das ist Wahnsinn, das mit anzusehen, ja? Was die mir berichten und sagen, hey, das ist, uns geht so schlecht, ja, die verdienen ja kein Geld, die bekommen nichts, die Kosten bleiben trotzdem da. Einige mussten ihre gut laufenden Läden, die sich im Laufe der Jahre erarbeitet haben, ja, mussten sie aufgeben. Andere berichten mir, sagen, der Goldhändler, bei dem du immer warst, oder der Silberhändler, wo du deinen Schmuck her hast, der sitzt auf der Straße und verkauft Kartoffeln. Der hat einen Laden voll mit Gold und das bringt ihm nichts. Der hat ja kein Geld, weil die ganzen Touristen fehlen. Ja? Jetzt so ein ganz kleines bisschen kommen einige. Aber Kathmandu wird komplett anders sein, als dass ich es kenne. Also wird sich sehr viel verändert haben. Ja? Und inzwischen sehen sie es ein bisschen lockerer. Ich glaube, da ist es einfach von der Regierung zumindest mehr Druck von außen. Aber inzwischen haben die gesehen, naja, wir haben Expeditionen durchgeführt, ja, zumindest kleine, geringere, es ist nichts passiert, die Menschen sterben nicht. Ja. Und als ich dann teilweise von Leuten erfahren habe, ich habe kein aktuelles Datum, wann es war, aber das war April, Mai letzten Jahres, da hieß es, naja, in ganz Nepal gibt es 14 Corona-Tote, 7 davon durch Selbstmord. Ja, die wurden positiv getestet. Ich meine, der Bildungsstand, das weißt du ja auch. Der
Angst
Bildungsstand
bekommen, ne?
Ist natürlich nicht so hoch wie bei uns. Die bekommen dann Angst. Die größte Seuche des Planeten, die habe ich jetzt. Ich werde daran sterben. Die haben sich selbst umgebracht. Mhm. Ja, und das sind natürlich dann Sachen, das hörst du bei uns nirgends. Und das stimmt mich so extrem traurig. Ja? Oder dann in Afrika. Ja? Gut, in Afrika, da hört man vielleicht aus guten Gründen ja nicht viel, weil die natürlich ein bisschen widerspenstiger sind und dann teilweise die WHO aus dem Land verjagt haben. Weil die sagen, hey, der Hunger und alles andere sind eine deutlich reellere Gefahr für uns als irgendeine Seuche, die wir erst ertesten müssen, um nachzuweisen, dass wir sie haben. Ja, und das ist halt, ja, darüber spricht keiner und das ist natürlich auch schwierig mit anzusehen. Vor allem dann auch sich so machtlos zu fühlen, weil normalerweise beim Erdbeben 2015, da konnte man ja sagen, jetzt mache ich zum Beispiel einen Vortrag, da sammelt man Geld, das Geld bringt man sofort zu den Menschen, die es dann brauchen, 1:1. Inzwischen jetzt zu sagen, naja, ein Spendenaufruf in der Zeit, die wir jetzt auch haben, wo Menschen in Kurzarbeit sind, wo Menschen ja um ihre Existenz kämpfen, eigentlich einer der schwierigsten Zeitpunkte. Und da sitzt natürlich der Geldbeutel auch nicht locker, dass man sagt, naja, und es gibt sicherlich viele Menschen, die würden sehr gerne helfen, die können es aber gerade nicht.
Könnte man denn jetzt hinreisen? Also wie ist das mit den Quarantänebestimmungen?
Also momentan, ich habe natürlich sehr aktuelle Berichte. Die Frühjahrssaison am Everest und sowas wird stattfinden, ja. Mhm. Ja, die haben eine Quarantäne von 7 Tagen nach Einreise. Die Quarantäne sieht so aus, dass man 7 Tage im Hotel verbringen muss. Man darf sich aber in Kathmandu frei bewegen. Mhm. Ja, also du darfst raus außerhalb des Hotels, du darfst in die Shops, darfst aber nicht in die Berge. Das heißt, so sieht da die Quarantäne aus. Nach diesen 7 Tagen musst du einen negativen PCR-Test vorweisen, der bis jetzt bei allen, die da sind, da waren, die ich kenne, negativ ausgefallen ist, dann darfst du auch in die Berge entsprechend rein. Und die Permits werden extrem beschnitten. Das heißt, die Permits, die normalerweise 16, 18 Personen auf ein Permit zulassen, sind jetzt auf 8 begrenzt.
Okay, ja, also auch die Gruppenstärke ist kleiner.
Genau, die Gruppenstärke. Das heißt, für diejenigen, die das Glück haben, sich das zu leisten oder leisten zu können und die Zeit zu haben, jetzt dahin zu reisen, zum Beispiel den Everest zu besteigen, wird eines der Jahre sein seit Anfang der 90er, wo am wenigsten los ist.
Ja. Hat ja auch wieder Vorteile für den Einzelnen, ne, oder?
Für den Einzelnen, fürs Individuum, für das Erlebnis, für das Persönliche definitiv. Weil ein leeres Kumbutal vorzufinden zur besten Jahreszeit, wunderschön. Ja, da fehlen einfach dann die Massen von Menschen. Für die Menschen vor Ort, ja, ist natürlich extrem schwierig, weil nur ein Bruchteil auch des Geldes reinkommt.
Wie hat das bei dir überhaupt angefangen mit Bergsteigen? Du bist ja eigentlich Physiker, du hättest ja auch Bundeskanzlerin werden können.
Richtig, richtig. Und ich war der Prototyp eines Physikers. Ja. Ich war der Sheldon Cooper nur in XXL. Also ich war wirklich so ein dicker Nerd, das bezeichne ich immer. Das ist jetzt nichts Negatives, sondern ja, das war halt damals bei mir so Star Trek und Computer, WLAN-Partys, das war so meine Welt. Wie kam es dazu? Der große Einschnitt war eigentlich ein Erlebnis, also ich muss noch früher anfangen. Bergsteigen hat mich immer fasziniert. Immer wenn irgendwas im Fernsehen lief, Reinhold Messner oder andere Bergsteiger, das war immer irgendwie präsent.
Und dann saßt du aber auf der Couch mit Chips und
richtig,
hast das gesehen.
Ja, weil das war aufgrund meines familiären Hintergrunds, wo ich reingeboren wurde, ein komplett anderer Planet, noch nicht mal eine andere Welt, eine komplett andere Galaxie. Da habe ich in keinster Weise reingepasst. Ich war nicht sportlich, gar nichts. Ja. Hier und da ein bisschen Sport gemacht. Und in dem Sport, den ich gemacht habe, war ich relativ gut. Nur es hat immer so die Motivation gefehlt. Ich habe so ein gewisses Ziel erreicht und dann ging es nicht weiter. Ja. Ich habe Eishockey gespielt. Ja.
Volleyball, Handball würde doch zu dir passen.
Bei der Größe. War ich aber nie motiviert, habe ich es halt nie gemacht. Ja. Ich habe dann irgendwann mit Eishockey angefangen. Da war ich relativ schnell, relativ gut. Und dann hatte ich einen Vertrag für die erste Bundesliga, habe ihn dann aber abgelehnt, weil es nicht meine Motivation war. Ja, aber trotzdem gemerkt, naja, den Sport, den du machst, da bist du trotzdem gut. Ja. Und wie gesagt, dieses Klettern, Bergsteigen war immer präsent, bis ich dann so mit 18, 19 in der Oberstufe im Gymnasium Lehrer hatte. Ja. Der hatte diesen grandiosen römischen Götterkörper, wie sie halt die Kletterer haben, wo man jeden einzelnen Muskel definiert sieht. Und ich gesagt habe, wow, so möchte ich mit 45 oder was er damals war auch aussehen. Dann muss ich ja klettern anfangen. Ja. Und dann hat er mich sogar mal mitgenommen. Ja. Da war ich noch ein bisschen übergewichtig. Eine ganz leichte inzwischen Kletterroute über 30, 35 Metern, die ja locker leicht hochgeklettert ist im Nieselregen. Ja, es war für mich katastrophal. Ich bin 10 Tode gestorben und dann oben angekommen mit so einem Lächeln. Und da war ich dann dem Virus befallen. Ja, dieser Virus des Alpinismus, der hat mich befallen und seitdem nicht mehr losgelassen. Und dann habe ich etwas gefunden, was mich körperlich gefordert hat. Ja, ich habe extremst abgenommen, war dann sehr schnell sehr fit in dem Bereich und ich auch gemerkt habe, das ist ein Sport oder ein Bereich, der mich auch mental extrem herausfordert. Ja. Als Physiker, als ja, eben ein Mensch, der sich mit seinen Gedanken oder mit abstrakten Dingen beschäftigt und das zu einer Zeit, wo er noch selber nicht weiß, wer ist. Also mit 15, 16 hatte ich extreme Probleme mit mir selbst, mich zu finden. Ich war immer, ja, ich war ganz böse gesagt schlauer als die Lehrer und ja, und deswegen war Schule langweilig. Ich war da nie am richtigen Platz. Die Lehrer konnten mir nicht sagen, was mit mir los ist, ja, weil die sozusagen hinter meinem Horizont noch ein bisschen waren. Dann habe ich mich eben in die Physik eingelesen und das war aber so nicht die Erfüllung des Ganzen, ja, weil mir das Körperliche auch gefehlt hat. Das habe ich aber damals nicht gewusst. Ja. Mit dem Klettern, mit dem Bergsteigen und alles, was sich daraus dann ergeben hat, kam das dann irgendwie 1:1 über. Ja. Und ganz entscheidend dann, dass ich so am Anfang oder ja, schon mit Ambitionen, mit größeren Ambitionen zu dem Ganzen war natürlich dann die Krebserkrankung. Ja. 2006 war das, mit 24 bekommst du die Diagnose, guck mal, 2 bis 3 Jahre hast du noch zu leben, dann war es das.
Wie hat man das überhaupt rausgefunden? Du hattest einen Krebs in der Halswirbelsäule?
Richtig, ich hatte immer Taubheitsgefühle in den Armen, rechts und links. Ja, ich dachte irgendwie, naja, du schläfst irgendwie falsch, irgendwas ist da, ja, nicht ganz richtig. Ja, ich dachte vielleicht, naja. Es hat dann aber polarisiert von der linken zur rechten Hand. Ja, und das war dann immer so ein Wechsel, wo ich gesagt, naja, durch Schlafen kann es nicht erklärbar sein. Dann sitzt du irgendwie vorm Fernseher, hast die Fernbedienung in der Hand und die fällt dir raus. Dann sitzt du da, isst Suppe und dann fällt dir der Löffel aus der Hand, obwohl du den eigentlich festhältst. Ja. Dann bin ich eben zum Arzt, Röntgenbild oder CT und dann hat man halt eben einen Tumor gefunden im dritten Halswirbel.
Was ging durch deinen Kopf, als dir der Arzt sagt, noch 2-3 Jahre?
Naja, das kann man ja eigentlich so nicht fassen. Man hat ja mit 24 bist du unsterblich. Ja, da bist du ja in der Blüte deines Lebens.
Das stellt man sich nicht vor, ne?
Ja, da denkst du ja in keinster Weise mit dem Tod nach. Das ist ja auch ein Alter, wo auch vielleicht in der unmittelbaren Verwandtschaft, je nachdem, noch nicht so viele Menschen gestorben sind. Das heißt, mit dem Tod hast du keinerlei Begegnung. Ja? Und dann auf einmal wird dir gesagt, du wirst sterben, du bist endlich. Ja? Deine Zeit ist limitiert. Dann fängst du an, dich damit zu befassen. Ja? Einfach zu sehen, okay, worauf konzentriere ich mich dann im Leben? Dann war natürlich die Frage, das Physikstudium, ist es das Richtige? Ja? Das habe ich damals noch nicht zu 100% gewusst. Mein Herz war schon im Bergsport. Ja? Ich habe damals auch mit meiner Partnerin eine Kletterschule eröffnet, wo wir dann andere Leute auch unterrichtet haben. Da habe ich gemerkt, das ist eigentlich genau das, was ich machen möchte. Und dann, es klingt immer so blöd, aber dieser Krebs hat mir die Möglichkeit meines Lebens erst eröffnet, weil ich dadurch den Mut hatte zu sagen, naja, ich muss mir keine Gedanken über Rente machen oder über einen sicheren Job. Das betrifft mich nicht. Das werde ich eh nicht erleben. Deswegen muss ich jetzt in die Kürze der Zeit das Maximum an Leben in die Tage reinbringen. Und ich wollte immer, schon immer die Welt sehen. Reisen hat mich immer schon begleitet, seit meinem 12. Lebensjahr. Ja, sei durch einen älteren Bruder, den ich habe, der mich immer mitgenommen hat, oder Verwandtschaft in Nordamerika. Ja, also immer sowas. Das heißt, ich war schon immer auf Reisen ausgelegt. Und ich wollte dann als Alpinist die Welt sehen. Und als Alpinist die Welt sehen waren für mich die 7 Summits. Weil dann bin ich auf jedem Kontinent bin ich am höchsten Berg, der damals in meiner Auffassung immer der schwierigste war, ist es ja nicht zwangsmäßig, aber trotzdem war das so mein allergrößter Traum. Und dadurch hatte ich auch die Motivation zu sagen, naja, wieso sagen mir eigentlich Ärzte, wann ich zu sterben habe?
Das ist eigentlich auch unverantwortlich, ja, oder? So ein Todesurteil zu geben.
Richtig. Das weiß halt, man muss halt dazu sagen, dazu Entschuldigung der Ärzte, es ist jetzt nicht gerade so ein Tumor, der jedes zweite Mal vorkommt, sondern das ist eher was Seltenes. Ja? Es ist auf der Rückenmark-Innenseite, also praktisch zum Rückenmark nach innen hin. Also auch kompliziert, da überhaupt ranzukommen, dass man sagt, irgendeine Standardtherapie, die machst du jetzt, dann ist es wieder okay. Oder die Chancen stehen dann gut, das war halt nicht. Ja? Da hieß es, naja, wir können großartig nicht viel machen. Ja? Daher, ich fand es eigentlich okay. Natürlich ist es unverantwortlich, das so niederschmetternd zu sagen, aber im Nachhinein finde ich es, wie gesagt, es klingt abstrakt, aber ich finde es eigentlich gut, weil mir dann die Angst genommen wurde, so zu leben, wie ich es eigentlich möchte. Ja? Auf einmal waren dann Sachen wie irgendwie ein fester Job, irgendwie ein Haus bauen, das war eigentlich alles, das war Makulatur, damit musste ich mich nicht beschäftigen. Ich konnte einfach das machen, was ich wollte, und das wiederum hat mir auch zum Erfolg verholfen. Ja? Als ich dann keinen Druck hatte, irgendwie was Besonderes erreichen zu müssen, Karriere, kam der Erfolg praktisch von alleine. Ja? Ich habe dann mit dem Bergsport Geld verdient. Ich konnte davon leben, und zwar richtig gut leben. Ich konnte auch Expeditionen davon finanzieren. Das war dann, ja, durch die Expedition konnte ich wiederum meine Schule vermarkten. Und da kamen immer mehr Leute dazu. Und das war dann so ein, ja, da kamen Sponsoren noch mit dazu. Damit konnte ich wiederum andere Expeditionen dann machen. Das war dann so ein Selbstläufer.
Mit welchem Berg hast du angefangen? Also 7 Summit?
Was? Der erste, also mit welchem Berg ich angefangen habe, kann ich dir so, glaube ich, gar nicht sagen. Ich kann dir sagen, der erste 4000er in den Alpen, den ich gemacht habe, war das Laggenhorn. Das Laggenhorn 4011 Meter, das ist so ein relativ guter Mixberg. Da ist ein bisschen Gletscher, ein bisschen Fels, der hat von allen etwas. Relativ hoher Zustieg, 1200 Meter. Das war mein erster Berg. Inzwischen stand ich da, glaube ich, über 20 Mal nach oben, weil ich viele Menschen, die dann auch ihren ersten Berg machen wollten, natürlich an diesen Berg geführt habe, was für mich natürlich auch ganz andere Empfinden ist. Dakota war da übrigens auch schon oben. Die stand da auch schon mit mir auf dem Gipfel. Und dann hatte ich immer durch meine damalige Partnerin, die in Kirgisistan geboren wurde, ja, als Russlanddeutsche dann nach Deutschland gekommen ist mit 4 Jahren, war immer der Pik Lenin. Der Pik Lenin, 7000 Meter hoch. Und auf einem also an Everest und sowas habe ich nie gedacht. Das war ja auch nochmal eine ganz andere Liga. Ja? Das war dann erst mit der Geburt der 7 Summits irgendwann mal später. Aber der erste Berg praktisch noch davor war immer dieser Lenin-Pik, also Pik Lenin, 7124 Meter, da einmal hochzufinden. Dann waren wir in Kirgisistan, ich habe das Ding gesehen, ja, von unten. Dann ist diese riesengroße weiße Wand, die auf einmal da ist. Da wusste ich, da möchte ich eines Tages stehen. Ja? Und das kam dann auch tatsächlich. Und damit habe ich auch gemerkt, die Höhe, das liegt mir. In der Höhe merke ich auch die Limitierungen nicht, die ich dann beim Sport dann zum Beispiel gemerkt habe, durch die reduzierte Kraft, die ich in den Extremitäten hatte, die dann der Krebs verursacht hat, die Schmerzen, die ich hatte, das war an hohen Bergen ganz anders. Bei einem hohen Berg, ich meine, das kennst du ja in der Höhe, da geht es dir immer schlecht. Da geht es dir nie, wo du sagst, naja, super toll.
Der tut dir der Kopf weh.
Der Kopf tut dir weh, die Muskulatur, die erholt sich nicht so schnell. Das heißt, dieses Unwohlsein hast du sowieso. Ja? Mhm. Und damit habe ich praktisch diese Schmerzen, die ich hatte, die Einschränkungen in den Extremitäten, die du beim Sport ja dann brauchst, nicht so gespürt und konnte mich da voll und ganz entfalten. Und habe dann aber auch gemerkt, naja, die Höhe, die macht ja so viel nicht aus. Weil wenn du genügend trinkst, entsprechend schnell oder langsam gehst, dann kommst du auch mit der Höhe sehr gut klar. Mhm. Und dann habe ich natürlich auch gemerkt, wenn du vorher viel trainierst, dich viel quälst, ist es umso leichter später. Ja? Und damit hatte ich dann eine riesengroße Motivation, jeden Tag was zu machen. Mhm. Und aus dieser einen erfolgreichen Expedition ist dann natürlich sehr, sehr viel anderes entstanden.
Wie muss ich mir das vorstellen? Also wenn du schon Probleme hattest beim Greifen, ist doch das fürs Klettern eher, also das ist doch riskant, oder?
Das war es auch. Ja, das war es auch. Mhm. Also es war dann vor allem unkontrolliert. Ja? Ich war, wie bei allem im Sport, was ich gemacht habe, war ich kein schlechter Kletterer. Ich bin im unteren 10. Grad geklettert. Das ist eigentlich schon recht weit oben, speziell von meiner Statur. Mit 2 Metern oder über 2 Metern, mit dem Gewicht, was ich dazu habe, war es schon extrem schwierig. Und dann war es halt so ein Punkt, nachdem das dann eben sehr schnell geworden ist mit dem Kraftverlust und mit den Schmerzen. Das ging nach der Diagnose innerhalb von 4-5 Monaten, das wirklich dann rasant abgenommen hat. Ich habe mich erstmal kurzzeitig aufgegeben, dass ich gesagt habe, das ist alles Mist, ich werde ja eh sterben und was soll ich dann noch mit klettern? Ja? Habe ich das Klettern eigentlich komplett gelassen, weil wenn du auf einem gewissen Niveau kletterst, dann zu sagen, naja, ich gehe 5 Stufen runter und begebe mich dann irgendwo in einen Bereich, der einfach nicht befriedigend ist. Ja, weil du einfach weißt, du könntest eigentlich viel schwieriger klettern, aber du weißt nicht, wie sich der Körper verhält. Ich bin zum Beispiel auch Routen ohne Seil geklettert. Das war für mich immer diese absolute Faszination. Ich habe einmal einen Begriff gehört, der trifft nach wie vor für mich zu, hat einer gesagt, in der Sekunde des Todes merkst du, dass du am Leben bist. Und wenn du ohne Seil kletterst, natürlich, das sagen ja immer auf einmal dann alle, wie kann man so blöd sein? Ganz so blöd ist es nicht. Das ist natürlich eine Route, die kletterst du 100 Mal, da kennst du jeden einzelnen Griff und weißt an Tag X, jetzt ist es soweit. Ja? Und dann aber dieses Erlebnis, das, was im Kopf dann vorgeht, und auf einmal war das weg. Auf einmal konntest du das nicht machen, weil ich gewusst habe, oder eben nicht gewusst habe, wann hält der Griff, wann hält er nicht. Mhm. Nicht, weil ich nicht fit genug dafür bin, sondern ich es einfach nicht beeinflussen kann. Und damit war ich dann natürlich in einem Riesenloch. Dann aber gemerkt, Klettern, Alpinismus ist nicht nur das Klettern in der Halle oder am Fels. Da gibt es ja viel andere Facetten, die sich einem anders dann verhalten, beziehungsweise wo dann andere Faktoren mit dazukommen. Ja? Sei es dann die Ausdauer durch Bergsport. Am Berg musst du jetzt nicht unbedingt die senkrechten Wände hochklettern. Mhm. Und wenn du die hochkletterst, sind die Schwierigkeitsgrade andere. Dafür ist dann zum Beispiel die psychische Belastung eine ganz andere, wenn du keine gesetzten Haken hast und die selber setzen musst. Mhm. Und das war dann so ein Spiel, wo ich gesagt habe, wow, das ist eigentlich genau dasselbe, nur anders. Mhm. Und damit habe ich wieder neue Motivation, neue Kraft gefunden, um zu sagen, eigentlich gibt es keinen Grund, irgendwie sich aufzugeben, weil das Leben ist viel zu schön.
Aber trotzdem wurde doch medizinisch mit dir gearbeitet, oder? Hast du Therapien bekommen?
Ja. Was 2010 im November war die erste. Da hieß es jetzt, weil da wurde es auf einmal, es wurde dann ab 2007, 2008 wurde es dann ein bisschen besser, permanent Schmerzen, dessen war alles da. Aber es hat sich dann so ein bisschen gelegt. Ja. Und dann 2010 im November kam es zum ersten Mal, wo es heißt, boah, jetzt wird es kritisch, jetzt müssen wir was machen. Ich habe mich dann entschlossen, auch mit Rücksprache mit meiner Partnerin, ich gehe jetzt und mache eine Strahlentherapie. Hm. Ja, Strahlentherapie, das war noch so eine Oldschool-Therapie, wo du dann wirklich mit Beta-Isotopen bestrahlt wurdest, also hochradioaktives Zeugs, was du dann hier in den Nacken, du bist praktisch damit beschossen. Das war eigentlich das Schlimmste, was ich machen konnte. Hm. Ja, weil es hat im Endeffekt nichts gebracht, weil die war wirkungslos, das hat also nicht angesetzt. Ich war 3 Wochen, bevor ich die Therapie angegangen bin, bin ich einen Ironman gelaufen. Ich wollte, bevor ich 30 werde, einen Ironman laufen. 3 Wochen später konnte ich kein Glas Wasser alleine hochheben. Mhm. Ja, meine Zähne, die konnte ich so im Mund bewegen. Ja, das war eigentlich, ich war komplett am Ende. Und dann hat zum Glück auch Dakota mich ein bisschen aus dem Loch rausgebracht. Mhm. Die war da relativ jung, wollte jeden Tag raus. Da hatte ich natürlich einen Partner, wo ich gewusst habe, jetzt mich im Bett liegen und selbst bemitleiden, das ist nicht, weil sie natürlich dann voller Energie war und laufen wollte. Mhm. Und wiederum, wie es halt manchmal im Leben ist, die Therapie hat nicht funktioniert, aber mein Fall wurde dann halt eben bekannt. Und der Arzt, der mich behandelt hat, hat wiederum einen anderen Kollegen, der in einer Experimentalstudie unterwegs war. Und da bin ich dann halt reingekommen. Ja, und durch diese Experimentalstudie, dann mit einer anderen Strahlentherapie, HIT, Heavy Isotone Therapy. Ja, damals gab es ein paar Gerätschaften in Europa, es waren jetzt noch nicht so viel verbreitet. Da hatte ich eine Bestrahlung, die dann nicht ganz so heftig war, nochmal in Schottland. Und dann bin ich in eine Studie reingekommen bei mir in der Ecke in der Uni in Tübingen.
Ja. Und was wurde da mit dir gemacht?
Der Tumor wurde bestrahlt, weil der Tumor normalerweise würdest du ja erhitzen, absaugen, ja, dass er einfach weg ist. Chemotherapie, so die Standardverfahren, ja, ging alles nicht. Das ist einem schlecht durchbluteten Gewebe, ja, wo man nicht einfach so leicht hinkommt. Deswegen ja, war es halt eine Riesentortur, die aber anscheinend angeschlagen hat. Ja. Also seit 2010 war die erste, 2015 bis 16. 15 hat sie angefangen, 16 war dann die letzte Therapie, die seitdem anscheinend angeschlagen hat. Ja. Die Blutwerte sind eigentlich wieder okay. Die Einschränkungen sind nach wie vor da. Also ich merke es beim Klettern. Ja, auch vielleicht fitter denn je, mehr Erfahrung, mehr Technik, die da ist, aber trotzdem die Kraft, die fehlt, egal wie viel ich dann eben speziell trainiere. Dieses Maximum kriege ich nicht mehr hin. Aber das ist egal, damit habe ich mich abgefunden. Ja. Damit komme ich ganz gut klar. Und das ist dann, ja, das ist okay, ja, weil ich dann auch wiederum andere Felder entdeckt habe, wo ich dann praktisch meine Stärken ausleben kann. Das ist dann das Höhenbergsteigen, wo ich einfach wahrscheinlich, ich kann es nur vermuten, das ist, glaube ich, noch nicht ganz so erforscht, genetisch Vorteile habe. Es gibt ja Menschen, denen geht es schon ganz übel auf 2.500 Metern. Ja. Ich stand auf 7.000 Metern ohne künstlichen Sauerstoff gar nicht und ich hatte noch nicht mal Kopfschmerzen. Ja. Sicherlich ein Memory-Effekt im Körper, dass der Körper dann auch weiß, wie er damit umzugehen hat. Und da habe ich sozusagen meine Vorteile entdeckt und dann daraus halt eben ja, neue Energie geschöpft.
Bevor ich weiter aufs Bergsteigen komme und Everest, würde ich eine andere Geschichte mal erinnern. Also die Nuoriso-Gucker werden es schon kennen, aber wer vielleicht das dich noch nicht kennt, du bist zum Südpol aufgebrochen in die Antarktis. Ein großes Projekt, wo man sich vorher anmelden muss, weil da kommt man ja nicht einfach so hin. Also es ist nicht so, dass man sagen kann, jetzt fahre ich mal in die Antarktis. Wobei mit dem Schiff geht das schon, glaube ich. Ist sehr teuer, aber nicht.
Ja, aber das Übersetzen an Land ist dann halt extrem schwierig. Und du kannst ja, naja, selbst wenn du mit dem Schiff rauskommst, du bist dann an der Küste. Ja? Du bist bist noch nicht am Festland. Das ist ja ein altes Eis, geht ja von der Küste bis zum Festland rüber. Da müsst du irgendwie 300-400 Kilometer erstmal bis zum Festland laufen und dann eben im Landesinneren, da gibt es nicht um die Ecke irgendwo einen Shop, wo man dann sich was zu essen kaufen kann. Da hat es gar nichts. Im Umkreis von Hunderten von Kilometern hat es ja nur einige Stationen, dazwischen gar nichts. Also es ist gar nicht so einfach. Ja.
Also was war überhaupt dein Antrieb, dort mal hin?
Der Antrieb dorthin war der Mount Winston. Der Mount Winston, höchste Berg der Antarktis, also einer der Seven Summits. Das war der fünfte damals, der mir gefehlt hat. Ich hatte die Möglichkeit eben über Sponsoren, weil ich dann relativ gute Sponsoring-Verträge hatte, da überhaupt hinzukommen, diese Seven Summits dann eben zu machen. Es war halt aber so schon extrem teuer, weil der Überflug in die Antarktis, $25.000, nur dass man überhaupt erstmal reinkommt. Ja? Bewilligung und, also ein Heidengeld, was das Ganze kostet. Für einen Berg, der alpinistisch noch nicht mal der schwierigste ist oder irgendwie der von der Herausforderung ganz großer ist. Deswegen war das Ziel, gut, wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, in die Antarktis zu kommen, den Berg zu machen, ja, den haben 1.000 Menschen inzwischen bestiegen, also ist jetzt auch nicht gerade was Besonderes. Was gibt es da noch für Optionen? Was gibt es da noch für Möglichkeiten? Ja, und natürlich, wenn man Antarktis hört und liest, kommt man auf Scott Atmundsen, dieser Race zum Südpol, beschäftigt sich damit, dann Shackleton und sowas. Ja. Und dann war so die Frage, naja, alleine habe ich Grönland durchquert von Küste zu Küste. Ich war in Alaska unterwegs, also im Nordpolarkreis unterwegs, habe dort auch Sachen gemacht. War die Frage, ist denn überhaupt schon mal jemand alleine zum Südpol gelaufen? Ja, ja ist es. Da habe ich mich eben eingelesen. Es gibt diesen markanten Punkt, Hercules Point, der 80. Längen- und Breitengrad, die sich kreuzen. Und es ist auch gleichzeitig praktisch der Küstenanfang von der tatsächlichen Küste. Gut, das sind 400 Meter Eis, da merkst du gar nicht, dass da irgendwo Strand ist oder sowas, sondern das ist ja unter Eis. Aber rein geografisch wäre es der Anfang der Küste und somit der kürzeste Punkt von der Küste zum Südpol. 1200 Kilometer, 997 Meilen müssten es, glaube ich, sein. Hat es jemand alleine gemacht? Ja, waren da tatsächlich Menschen. Ja? Und dann wusste ich, okay, es könnte dann an meinem Machbaren sein, das überhaupt ja, anzugehen, zu machen, darauf zu trainieren. Habe dann Sponsoren überzeugt, das machen zu können. Und dann begannen halt die Schwierigkeiten schon mal. Ja. Dann kam ja, zum Beispiel das Umweltamt, das gesagt hat, naja, Sie wollen zum Südpol laufen, das können Sie doch gar nicht. Wieso wollen Sie dahin? Sie kriegen von uns keinerlei Möglichkeiten. Also von uns kriegen Sie keine Erlaubnis, das überhaupt zu machen.
Also man muss sich beim Umweltamt anmelden, dass man in die Antarktis möchte und dort zu Fuß
und eine Expedition durchzuführen. Ja. Ich habe mich natürlich damit damals noch überhaupt gar nicht viel beschäftigt. Ja. Ich weiß nur, dass es dann einige sehr hitzige Gespräche gab am Telefon mit den Damen und Herren aus
Gott, wo sitzen Sie? Dessau.
Dessau ist es, genau. Dessau ist es. Da sitzen Sie. Und und natürlich habe ich dann gesagt, gut, dann werde ich ja auf Ihr Wort hören und nicht gehen. Habe mich natürlich dann von meinem Lebenstraum nicht abhalten lassen, habe es trotzdem gemacht. Dadurch, dass das Ganze ja medial vorab aufgrund des ganzen Sponsoring und sowas recht hoch gepusht wurde, habe ich natürlich genau gewusst, dass ich da bin, dass ich das mache. Ja. Dann war es ja so, dass ich zu meinem Übel im Nachhinein ja schneller war als alle anderen. Ich habe einen Weltrekord gebrochen, knapp 10 Tage, von 24 Tagen auf knapp 15 Tage, ja, war ich dann eben schneller. Also ich bin 14 Tagen, 19 Stunden waren es, von der Küste zum Südpol gelaufen. Hm. Wurde natürlich auch medial erstmal berichtet, weil ich ja einen Weltrekord gebrochen habe, weil ich Sponsoren hatte, die natürlich das auch erwartet haben, das natürlich zu produzieren. Die wollten natürlich auch was davon haben. Die haben mir ein Heidengeld gezahlt, ja, waren knapp 100.000 Dollar, die sie da insgesamt finanziert haben. Die wollten was davon haben. Und dann hat sich natürlich die Umweltbehörde eingeschaltet. Sagt, naja, das geht halt so nicht. Dann drohte mir eine Strafe von 50.000 Euro. Wäre alles kein Problem gewesen. Ja. Die Bild-Zeitung war es, glaube ich, die gesagt hat, wir zahlen das, mach dir da mal keine Sorgen, wir wollen die Exklusivstory. Das passt ja dann. Dann kam aber die USA, dann kam Amerika, dann hat irgendjemand, ich weiß nicht mehr genau von welchem Amt, von welcher Behörde, an jede kleine TV-Station, Radiostation, lokale Zeitung eine E-Mail rausgegeben, wo es hieß, hallo, wir sind hier die Behörde und arbeiten mit dem Hauptsupplier, der für die Antarktis zuständig ist. Laut unseren Daten war der Herr Späth da nicht. Ja, die haben also nicht gesagt, nee, der lügt, der war nicht da. Die haben einfach nur gesagt, wir sind der größte Anbieter, ohne uns passiert sozusagen nichts und wir wissen von gar nichts. Und damit war ich auf einmal unglaubwürdig. Dann kam parallel dazu eine staatsanwaltliche Untersuchung. Ja? Also das muss man sich auch erinnern. Die Kripo hat ermittelt, die Kripo. Also ich habe mir nichts im Leben zu Schulden kommen lassen, dass die Kripo hätte irgendwo eingreifen müssen. Ja? Da kommt man natürlich auch vor. Dann gab es 144 Seiten Akte, die dann gemacht worden sind. Um einfach zu zeigen, dass ich dann eben da war. Ich habe mir nie die Frage beantworten können, wieso? Ich bin nur so ein kleiner Bergsteiger. Ich habe doch niemandem was gemacht. Wenn da irgendein Amt mir ein Bußgeld haben will, aufdrücken will, ja, sollen sie halt machen. Aber dann ging es auf einmal 5 Jahre Haft, weil ich eine amerikanische Militärstation betreten habe, ohne Genehmigung.
Das ist nämlich mit welchem Unternehmen bist du denn dorthin, wenn die größte nicht mit dir gereist ist?
Genau, mit einem, der Flüge durchführt, die nicht unbedingt registriert sind. Man muss sich das so vorstellen. Die Flüge werden natürlich in der Antarktis registriert. Ja? Sprich, einer sagt, ich möchte da und dahin fliegen, hier und dort. Ich brauche so und so viel Sprit. Ja? Dann wird das Ganze
registriert. Und von wo fliegt man dann los?
Da gibt es verschiedene Stationen. Also es gibt ja die einzelnen Stationen, wo ja auch die großen Maschinen runterkommen. Ja? Südamerika, von Chile, da wo ich dann gestartet bin. Ich kriege jetzt den Namen nicht hin.
Also von Chile.
Genau, von Chile, da fliegst du in die Antarktis erstmal rüber. Und es gibt eine zweite Möglichkeit, da fliegst du von Südafrika. Ja, fliegst du von Kapstadt rüber, ist ein bisschen anderer Anbieter, ein bisschen anderer Flieger. Es gibt im Grunde genommen zwei Flieger, die dann eben vom Festland oder von dem festen Kontinent in die Antarktis übersetzen, weil es nur zwei Maschinen gibt, die dort landen können. Dort gibt es ja keine Flugfelder. Also es ist ja nicht so, dass man sagt, naja, da ist eine Piste, man landet auf Eis. Ja, das sind einfach die Ilyushin oder die Hercules-Maschinen, die da landen können. Die können nur auf Sicht landen. Ja, das heißt, die können jetzt auch nicht sagen, naja, jetzt ist Nebel, wir landen mal, irgendwie wird es schon gehen. Sondern die brauchen wirklich klare Sicht, die brauchen keinen Wind. Eine Temperatur muss auch stimmen, weil wenn die Oberfläche nass wird, müssen die wieder zurückfliegen. Ja. Und in der Antarktis war ich ja dann eben entsprechend. Und es ging ja nicht nur darum, da reinzukommen, das war das geringste Problem, sondern es ging darum, vom Südpol wieder zurückgebracht zu werden. Weil das Hinlaufen, das geht. Das Zurücklaufen hätte dann mindestens ja nochmal so viel gebraucht, das war ja schon schnell, eher dann nochmal, eher mehr länger. Hätte für mich geheißen, mehr Supplies, die ich mitnehmen muss, also die ganze Nahrung, das ganze Gas, alles, was man halt entsprechend muss, also Benzin fürs Wasserschmelzen, Hätte mehr sein müssen. Und natürlich auch körperlich eine andere Anstrengung gewesen. Ja? Statt dann einfach 14 oder 30 Tage, auf die es angesetzt war, dann das doppelte 60 Tage. Und die Jahreszeit war natürlich auch noch entscheidend, weil Mitte Februar ist die Saison vorbei. Ja, das heißt, wenn man 60 Tage ansetzt und ich im Januar losgelaufen bin, ja, 60 Tage, dann würde ich sehr arg ans Limit kommen, was dann eben ja, die Saison an sich angeht. Und damit wird es jetzt Wetter, Temperaturen nochmal drastischer. Das heißt, ich wollte eigentlich nur diese halbe Querung machen. Ja, man ist ja eine Traverse von der Küste bis zum Südpol, nicht nochmal zurück oder an eine andere Küste. Und von da musste ich abgeholt werden. Und da gab es halt dann eben den Plan über Kontakte, die ich bekommen habe, Piloten oder Gesellschaften, die einfach dann Sprit haben, den sie von den registrierten Flügen überhaben, den sie einfach dann gegen Bargeld wie überall auf der Welt ja dann halt eben durchführen. Der ist dann halt eben nicht registriert, der Flug.
Aber da muss man ja erstmal die Kontakte haben, oder?
Richtig, ja. Da hatte ich dann das große Glück, dass ich halt einige Forscher kenne, die an diesen Südpolstationen beziehungsweise an den anderen Stationen unterwegs sind, zig Male schon dort waren. Und die haben zum Beispiel in der Arktis gibt es aktive Vulkane. Ja, und da fliegen die normalen Anbieter auch nicht hin, weil die sagen, nee, das ist uns viel zu gefährlich, da wollen wir nicht hin. Die Forscher wollen da aber hin. Ja. Das heißt, die kennen dann einige Piloten. Es sind meistens ja, speziell bei den großen Maschinen, sind entweder Flieger, die irgendwo aus Nordamerika, die dann in der Saison ja, fliegen, normalerweise auf dem Gletscher landen und sowas mit den Kufen, oder aus Kasachstan, die Armee. Ja. Die sind auch dafür ausgebildet, haben auch die Flieger und die fliegen da halt. Ja. Und wenn man dann jemanden halt 10.000, 15.000 Dollar auf den Tisch legt, das
muss man
möglich.
Aber auch erstmal haben, ne? Hast du die erarbeitet oder kam das mit Sponsoren? Ne?
Antarktis kam größtenteils über Sponsoren. Ja? Mhm. Größtenteils über Sponsoren. Da hatte ich noch eben den Luxus, dass ich halt eben durch das oder wie ich mich vermarktet habe, wie ich dann auch in den Medien präsent war, dass ich dann eben ja, genügend Sponsoren gefunden habe, die gesagt haben, hey, das passt eigentlich zu unserer Marke, damit können wir uns identifizieren. Mit diesem Projekt können wir das Ganze unterstützen und wenn wir dann eben noch Medienaufmerksamkeit bekommen, dann passt es ja alles.
Mhm. Wie muss man sich das vorstellen? Also du bist 15 Tage, eigentlich geplant über 3 Wochen unterwegs, hast 60 Kilo Gepäck dabei.
Was 112 am 112? Start. 116 am Start
war. Was hast du alles dabei? Also was zu essen zum Beispiel?
Es war hauptsächlich Nahrung, also diese gefriergetrocknete Nahrung, dann speziell zusammengesetzte gefriergetrocknete Nahrung, die kalorienreich ist. Ja, man verbrennt ja am Tag 10.000, 15.000 Kilokalorien. Mhm. Ja, und allein durch die Temperatur, durch den Mangel an Sauerstoff, das sind ja auch Sachen, die weiß zum Beispiel kaum jemand, der Südpol ist auf 3.200 Meter über dem Meeresspiegel. Ja, das ist dann langsam diese Eisschicht.
Minusgrade,
minus 30 oder so. Oh, zwischen, das muss man immer unterscheiden, zwischen umliegend in der Luft plus 5, plus 6 bis minus 60, wenn eine kleine Wolke davor kommt. Ja. Wenn die Luft dann auf einmal zirkuliert, wird es extrem kalt, aber eine ganz andere Kälte, komplett trocken. Also man kann sich auch besser vor der schützen, trotzdem laugt es den Körper extrem aus. Das war hauptsächlich Benzin, was ich zum Schneeschmelzen oder Eisschmelzen gebraucht habe. Man hat ja kein fließend Wasser. Mhm. Wasser kann man ja auch nicht mitnehmen, ist ja A, Gewicht und B natürlich, dann wird er sofort zufrieren. Mhm. Deswegen, man muss ja Schnee schmelzen. Es waren zwischen 10, 12 Liter pro Tag, die man ja mindestens braucht. Ja, das heißt auch entsprechend Sprit, um den dann ja, das Wasser überhaupt dann hinzubekommen. Dann die ganze Nahrung, die halt mit da war und natürlich dann halt die Ausrüstung, also die Kleidung, die ich dann hatte, bisschen was an Reservekleidung, Zelte, ein Reservezelt, Kommunikationsmöglichkeiten. Man ist ja im Umkreis von 600 Kilometern das einzig schlagende Herz. Ja? Das heißt, zur Navigation, zur Verständigung zur Außenwelt, zum Wetter, dass man überhaupt Wetterdaten bekommt, ja, um zu überprüfen, ob man auf dem richtigen Kurs ist. Das heißt, ob der GPS dann richtig ausschlägt, ja, einfach zur Kommunikation. Und dann habe ich auch da Backup-Geräte. Dann Solarpanels für Energie, um das ganze
Equipment. Ich wollte jetzt gerade Fragen aufladen von
genau,
irgendwelchen
Akkus. Ja, das heißt, da hatte ich dann Solarpanels, die ich dann auf dem Schlitten mit drauf hatte, die ich aufs Zelt draufgelegt habe. Der Vorteil war ja 24 Stunden lang Sonne. Ja, die geht ja nicht unter, sondern die zirkuliert ja einmal.
Ach, es ist ja auch die ganze Zeit hell, ne?
Ja, das war auch von der Erfahrung her eine der seltsamsten Sachen überhaupt, weil wenn man versucht hat zu schlafen, egal wie, war es so, dass du dann ja trotzdem ja überall hell hattest. Dann hast du ja so eine Klappe genommen, die Sonnenbrille drüber, trotzdem kam es hell rein, ja, von allen Seiten, vom Zelt, dieses Gelbliche, also das Orangene, ja, das strahlt dann trotzdem ja rein und der Körper, der Biorhythmus, der verändert sich extrem. Du läufst dann irgendwann mal, denkst du, was wird denn jetzt sein? Wird irgendwie so 20 Uhr sein? Dann guckst du, wow, 3 Uhr nachts, ja, und die Sonne hellwach. Und das weiß ich noch wie heute, das erste Mal dann wieder zu Hause angekommen, dann wurde es dunkel. Das war Wahnsinn. Das war der reinste Wahnsinn. Der Körper, der braucht es richtig, ja, weil dann kann er anders schlafen. Dieses Schlafgefühl war dann komplett anders in der Dunkelheit und der Körper sehnt sich auch nach dieser Dunkelheit. Ja.
Aber geht man da nicht manchmal über Grenzen drüber, weil man einfach
jeden
denkt,
Tag.
Ich bin nicht müde und ich gehe weiter und ich kann ja noch und ich esse jetzt was und dann,
genau,
wie viel soll ich sonst machen?
Jeden Tag laufen? Eigentlich. Und das war auch eine der schwierigsten Sachen. Ich glaube, das war Tag 4 oder Tag 5. Oh Gott, das ist schon 6 Jahre her. Ja. Tag 4 oder Tag 5, wo ich 98, 97 Kilometer gelaufen bin und hätte eigentlich weiterlaufen können, weil eigentlich alles perfekt war. Das Wetter war perfekt. Ich war perfekt drauf. Ich hätte wirklich super laufen können. Ich habe aber gewusst, nee, du musst jetzt Pause, sonst bereust du es dann im Nachhinein nach außen. Ja. Und ich habe es dann gemerkt, am letzten Tag, da habe ich dann an meinen Schlitten alles zurückgelassen und dann die letzte Distanz, das waren knappe 100 Kilometer, die ich dann nochmal zurückgelegt habe. Die habe ich dann aber ohne, also nur Skier und Rucksack, den Schlitten habe ich dann eben nicht mehr mitgehabt. Ich habe dann gemerkt, den Schlitten, den ich auch hätte, also den ich am Anfang gehabt hatte mit 116 Kilo, hätte ich am letzten Tag nicht mehr ziehen können. Da hat einfach da die Energie gefehlt. Ja. Zu Hause hat man es dann auch richtig gesehen. Es waren 21 Kilo, die ich verloren habe. Ja. Ich habe gestartet, bin ich mit 109 Kilo Ausgangsgewicht und mit 88 bin ich dann zurückgekommen. Ja, und
das war natürlich, also die Sachen, die du da gelassen hast, hast du auf dem Rückweg
auch eingesammelt. Genau, das ganz wichtig für alle, die vom Umweltamt zugucken. Ich habe alles wieder mitgenommen. Ich hatte an Tag 4 und an Tag 9 und an Tag 13-14 dann eben die Sachen zurückgelassen, die wurden markiert. Das heißt, mit dem GPS wusste ich genau, wo die sind. Der Flieger ist dann auch immer da runtergegangen. Wir haben alles, was ich an Müll, an Sachen mitgenommen habe, habe ich komplett alles mitgenommen. Also ich habe in der Antarktis nichts zurückgelassen, was irgendwie auf mich zurückzuführen sind, außer Spuren im Schnee.
Ich wandere ja auch, also ich meine, bin Jakobsweg gelaufen und von daher weiß ich, ab 30 Kilometer fangen die Füße so an zu brennen und also es ist einfach so ein Verschleiß spürbar. Ja. Wie machst du das, wenn du so
Das ist ja das Training Kilometer davor, das ist ja das Training auch davor. Ja, du hast, das ist ja nicht so, dass du sagst, naja, jetzt mache ich das, sondern du trainierst ja Jahre vorher. Ich habe ja diesen Traktorreifen gezogen. Ja. Mhm. Das waren ja auch zum Beispiel Sachen, wo man sich dran gewöhnt. Es war viel schwieriger im Training als dann nachher in der Antarktis. Weil ich einfach wissen wollte, wo sind meine Limits? Wie sieht das Ganze aus? Ich wusste natürlich, so ein Traktorreifen hat ja eine ganz andere Reibung auf Asphalt, wie nachher dann der Schlitten im Eis. Trotzdem wollte ich sehen, naja, diese Kraft aufzubringen. Wo sind meine Limits? Da überhaupt hinzukommen, wie fühlt sich das an? Und sich so stetig zu steigern, die Muskeln aufzubauen, entsprechend, um das durchziehen zu können. Das war nicht so ein Prozess, wo man sagt, naja, das habe ich jetzt vor, das mache ich dann, sondern der Weg bis dahin war natürlich extremst lang. Da waren auch noch Zwischenetappen, da waren Zwischenziele. Der Denali in Nordamerika, ja, der kälteste Berg der Welt, war auch noch so ein ausschlaggebender Punkt, circa in der Mitte, ja, eher gegen Ende des gesamten Trainings, wo ich gewusst habe, an dem wird es sich dann entscheiden, ob ich in die Antarktis überhaupt gehe oder nicht. Ja, nach 1,5 Jahren Training vorher, wo ich gewusst habe, wenn der Denali, wenn das alles klappt, dann passt es. Wenn der nicht klappt, dann brauche ich gar nicht in die Antarktis zu gehen. Ja? Und das waren halt wirklich dann so Sachen, wo man sich dann Schritt für Schritt für Schritt hineingesteigert ist. Dass es dann so gut gelaufen ist, hätte ich natürlich auch nicht erwartet. Ja? Ich kann aber natürlich jetzt rückschlüssend auch nicht erwarten, dass ich sage, das nächste Mal, wenn ich etwas Ähnliches mache, wird es genauso gut laufen. Ja? Es sind ja auch sehr viele Faktoren, von denen es abhängt. Die Motivation, die Zeit, die man dann aufgebracht hat fürs Training, das Alter. Ja? Das war vor 6 Jahren, da war ich 33, 34. Ja, das war vielleicht gerade so das, wo ich diese Leistung hätte bringen können. Ob ich die jetzt nochmal so abrufen kann, keine Ahnung.
Was ging dir durch den Kopf? Ich meine, wenn man im Umkreis von 500, 600 Meter der einzige Mensch ist, ganz alleine, und es ist eigentlich alles nur weiß, nehme ich an. Ne? Also alles. Ja.
Also ist alles weiß, Farbe grün
blauer
oder sowas.
Himmel, weiß,
genau. Farbe grün gefehlt.
Auch, Unwetter, keine Ahnung.
Unwetter hatte ich in dem Sinne nicht. Ich hatte an 2 Tagen stärkeren Wind und relativ schlechte Sicht, ja, es war neblig, diesig, da verschwindet praktisch dann Horizont alles, da muss man wirklich alle paar Sekunden auf den Kompass, auf den GPS, ja, Kompass ist es ja im klassischen Sinne nicht, ja, gucken, um zu sehen, dass man auch in der tatsächlichen Spur ist. Sonst hatte ich relativ gutes Wetter, zu meinem Glück, deswegen war ich ja auch so schnell. Ja, die anderen, die ja unterwegs waren, saßen teilweise 2-3 Tage im Zelt und konnten gar nicht gehen. Das war auch einer der Faktoren, die ja entscheidend waren. Was geht da einem durch den Kopf? Sehr viel und gar nichts. Also eigentlich, man hat unendlich viel Zeit, über sich und über alles nachzudenken. Man genießt es ohne Ende. Einer der eindrücklichsten Augenblicke meines Lebens war, kein Geräusch zu hören. Das kennt man ja gar nicht. Ja. Also wenn man bei uns in den Wald geht oder egal wo, da ist es ja ruhig. es ist ja nicht ruhig. Man hat ja das Leben um sich herum, man hört das nur anders, man hört den Alltagslärm nicht. Dort hat man gar nichts gehört, wenn kein Wind da war. Und auf einmal habe ich meinen eigenen Herzschlag gehört. Mhm. Und das war so etwas, wo ich sage, wow. Ja, hier in dieser Todeswüste, ja, in dieser Eiswüste, wo nichts überleben kann ohne die Technik, bist du da und lebst und bringst gerade die Leistung deines Lebens. Das war ein Wahnsinnsgefühl. Ja. Auf der anderen Seite natürlich, man wollte auch gleichzeitig nach Hause. Man wusste ja, zu Hause, da warten ja Menschen oder der Hund auf einen. Da will man ja auch genauso entsprechend dahin. Ja. Deswegen am Südpol selber, da war ich dann insgesamt vielleicht 15, 20 Minuten, bevor ich dann ja wieder rauslaufen musste, um dann abgeholt zu werden. Ich wollte dann nur noch nach Hause. Ich wollte nur noch nach Hause, weil da war alles vollbracht. Ich konnte es noch nicht mal genießen, zu sagen, jetzt habe ich habe es noch nicht mal realisiert, was ich da gerade gemacht habe. Das machst du dann irgendwann Wochen später, dass du dann wirklich realisierst, ja, oder am Berg, wenn du dann ins Basecamp wieder zurückkommst und dann weißt, okay, jetzt war ich gerade auf dem Gipfel oben, das realisiert man dann entsprechend anders. Ja.
Das ist, redest du da mit dir selber? Ich kenne das von mir. Ich habe gesungen und ständig mit mir selber geredet und vor allen Dingen habe ich gemerkt, dass mein Verstand ständig spricht.
Der Verstand, ja, da kann ich dir voll und ganz zustimmen. Ich also so verbal mit mir selber, dass ich mich selber höre, nein. Das liegt aber, glaube ich, in der Natur eines jeden Einzelnen, wie er das Ganze macht. Ich habe einfach die Stille genossen, aber mein Kopf, der war die ganze Zeit da. Ja. Also das war wirklich genau da. Ich sag, es ging ja von Sachen, die wichtig für dich sind, wie einfach, was sind deine nächsten Ziele, was erwartest du vom Leben, was möchtest du machen, bis hin, wie hast du eigentlich deine DVDs im Regal sortiert. Alles so ein Quatsch geht ja durch den Kopf durch. Also alles, dein ganzes Leben eigentlich. Ja. Und das kann man so nicht. Dein Verstand ist ja permanent, weil es da, glaube ich, so viele Eindrücke auch sind. Oder Eindrücke in dem Sinne, mit diesem Nichts kommt das Gehirn ja nicht klar. Das hast du ja im Alltag nicht. Ja? Und auf einmal dann nichts da zu haben, einfach an nichts zu denken, das geht ja gar nicht. Deswegen braucht dann das Gehirn irgendwie Arbeit, dieses Futter, was da ist. Und deswegen entstehen diese Gedanken. Ja? Das ist zumindest meine Interpretation dessen, was dann in mir vorgeht. Weil so einen roten Faden zu sagen, naja, das war jetzt so immer das, woran ich gedacht habe, als ich da durch bin, nee, das gab es halt nicht. Das war wirklich alles und nichts.
Und wahrscheinlich auch in einer Achterbahnfahrt der Gefühle, ne? War mal total euphorisch.
Richtig, absolut.
Und dann zwischen, was mache ich hier eigentlich?
Richtig, zwischen Wahnsinn, super, toll, das Schönste, was du gerade erleben kannst, genieße diesen Augenblick, bis du Vollidiot, was machst du hier? Du kannst jetzt auf der Couch sein oder mit deinem Hund joggen gehen. Ja? Das sind so, ja, sagt diese Emotionen. Aber es hat nie ins Negative übergeschlagen, weil ich wusste ganz genau, worauf ich mich einlasse. Und ich hätte ja auch jederzeit abbrechen können. Ja? Ich hätte ja jederzeit sagen können, so Leute, okay, stopp, holt mich hier bitte mit dem Flieger ab. Ich höre auf, aber das bin nicht ich. Ja? Und ich war auch zu keinem Zeitpunkt irgendwie in einer Gefahr, wo ich sage, ich bin zwar an mein Limit gegangen oder jeden Tag übers Limit hinaus, aber in keinster Weise in negativen Sinne, dass man sagen kann, das war jetzt irgendwie für mich gefährlich. Zumindest hat es sich so nicht angefühlt. Wie nah das irgendwie an der Katastrophe war oder nicht, kann ich ja nicht beurteilen. Ist ja gut gegangen.
Wie muss ich mir das vorstellen? Also ewiges Eis und du mit deinem GPS-Gerät läufst, es sind ja keine Spuren, es sind ja keine Richtig. Wege, es sind auch Richtig. Keine gelben Pfeile.
Richtig. Am Horizont hast du nichts, wo du sagst, naja, da gucke ich jetzt hin, da laufe jetzt hin, ab und an war mal irgendwo, wenn Gletscher aufeinandertreffen, war dann eine Erhebung, so ein Eisberg, da hast du irgendwas gesehen, einen halben Tag später war es dann da, siehst einen riesen Eisberg, aber sonst hast du gar nichts. Ja? Ich sag, dieser Südpol ist ja auf dem Plateau mit 3200 Meter beim Meeresspiegel, das heißt von der Küste, wo es ja noch Berge, Bergzüge hat, an denen du dich ein bisschen orientieren kannst, bist du ab am fünften, sechsten Tag rum, siehst du gar nichts. Da drehst du dich einmal im Kreis und hast überhaupt keine Idee, in welche Richtung du gerade laufen sollst. Du siehst so ein bisschen deine Spuren in eine Richtung und sagst, okay, von da bin ich gekommen. Die Sonne steht über dir, das heißt, du kannst jetzt auch nicht orientieren und sagen, naja, wo ist denn jetzt Süden, wo ist Norden? Keine Ahnung. Und ich habe immer einen Linksdrift gehabt. Ja, ich bin nach meinem GPS bin ich immer zu weit links gegangen. Das heißt, ich musste alle Kilometer oder sowas wieder ein bisschen korrigieren, weil ich sonst zu weit nach links.
Das ist vielleicht unterschiedlich lange Beine.
Irgendwie sowas. Oder die Belastung.
Dass man einen Kurs verliert, wenn man mit dem einen Bein stärker schlägt.
Genau, als irgendwie sowas war. Normalerweise, habe ich mir sagen lassen, ist normalerweise bei Männern Rechtsdrang eher, ja, dass die rechte Gehirnhälfte irgendwie nach rechts drängt. Bei mir war es dann ja das Weibliche wahrscheinlich nach links dann. Ja, das konnte man auf dem GPS auch schön sehen, dass dann immer so die Spur dann nach links gezogen hat.
Irgendwann warst du dann da an dem Südpol. Was ist dort? Wahrscheinlich nichts, oder?
Nein, da ist nichts. Das ist nämlich genau das, was sich alle vorstellen. Das ist eine riesengroße Anlage. Dort hat es Also diese Scott Atmundsen Station, oder heißt die nur Atmundsen Station? Ich weiß gar nicht, ob die Scott Atmundsen, egal. Also diese Riesenstation, die da ist, dort leben 1500 Menschen permanent.
Was, am Südpol?
Am Südpol selber. In diesen Stationen sind ja Stationen, die auch unterirdisch miteinander verbunden sind, mit Eiskanälen, die dann rausgefräst sind. Dann hat es da ja verschiedene Untersuchungsbereiche, dann hast du dort ein Radioteleskop und. Also verschiedene Stationen. Das heißt, man fällt da auch gar nicht auf. Ja, weil da sind 1500 Menschen.
Ja, ich glaube schon, also, wenn jemand mit so einem riesen Schlitten vorbeikommt.
Der war ja weg, der war ja nicht da. Und nein, eben nicht, weil alle sehen ja gleich aus. Alle haben ja eine fette Jacke an, alle haben eine fette Downhose an, alle haben so die dicken Stiefel an, weil es ist kalt. Ja? Das heißt, da gehst du nicht einfach so kurz vor die Haustür, sondern da gehst du dann entsprechend ja gekleidet raus. Das heißt, da fällst du auch nicht auf. Ja. Du darfst natürlich in die Südpolstation selber nicht rein, weil das ist ja im Nachhinein herausgefunden Militärgelände. Und dann hat es halt eben diese ganzen Markierungen, diese klassische Markierung, die man ja kennt, diese Südpolkugel, ja, mit diesem rot-blauen Podest, ja, was dann da drin steht. Die ist aber nicht am eigentlichen Südpol. Da haben sich dann Scott Atmundsen, die haben sich da ein bisschen verhauen. Die war dann, die ist, glaube ich, 200, 250 Meter sowas zu weit in eine Richtung, der tatsächlich geografische ist dann an einer anderen Stelle markiert. Ja, und da ist dann diese Markierung, die man dann entsprechend ja drin vorfindet. Und ansonsten eine riesengroße Anlage. Also ich wage gar nicht zu sagen, wie groß das ist. Das sind 100 Fußballfelder. Ich kann es schlecht sagen. Das ist halt überall verteilt in den gesamten, das ist der gesamte Komplex. Ja. Ein Haufen Maschinen, ein Haufen Fahrzeuge, die da ständig halt unterwegs sind, also High Life. Dort, ja. Ich war zu einer relativ ruhigen Zeit da, ich war um 3 Uhr morgens, ist ja chilenische Zeit, war taghell, ja, aber 3 Uhr morgens, die haben doch ein bisschen ihren Biorhythmus, das heißt, so viel war da nicht im Endeffekt los, 20 Minuten und dann bin ich wieder rausgelaufen.
Jetzt bist du also am Südpol gewesen, illegal, wie wir ja nur mitbekommen haben, es drohen dir Strafen, aber es ist auch wieder fallen gelassen worden, ne? dieses Verfahren.
Richtig, genau. Das war jetzt nämlich genau das Komplizierte. Das Bundesumweltamt, das hat ja dann gesagt, naja, böse, du kriegst jetzt 50.000 Euro Strafe, wenn wir dir nachweisen, dass du da warst. Ja? Problem war halt, Weltrekord, Medien, wurde aufgespielt. Natürlich haben dann irgendwann mal Kritiker oder Neider oder wie man die auch bezeichnet, sagen, naja, was hat denn der für Beweise? Ja, natürlich, ich habe eine Aufzeichnung von GPS-Daten, wo man dann nachvollziehen kann, wo ich zu welchem Augenblick war. Nur dann kam halt eben genau diese Untersuchung, wo es heißt, naja, du warst jetzt auf einer Militärstation, illegal, ohne Erlaubnis, eine amerikanische Militärstation. Mir drohen bis zu 5 Jahre Haft, wenn man mir nachweisen kann, dass ich dort war. Deswegen hieß es nach der Anklage seitens meines Anwaltes, sag kein Wort, mach kein Wort, zeig nichts. Weil lügen darfst du, dafür kannst du ja nicht bestraft werden. Wenn du dich aber selbst belastest, dann gehst du in den Knast, da kann ich dann dir auch nicht weiterhelfen.
Ja? Also das heißt, wir erzählen jetzt hier die ganze Zeit Märchen, nicht?
Richtig, für die Zuschauer. Ja, kann man ja so interpretieren, ja, weil alles, was ich sage, kann ja dann
aber meines... Aber der ganze Spuk ist ja bald zu Ende, denn Mitte April darfst du dann endlich deine Sachen veröffentlichen.
Ganz genau, weil zum 20. April 2016 wurde die ganze Ermittlung eingestellt, ja, weil die mir nichts nachweisen konnten. Es ist ja nicht so, dass man dann sagt, naja, dann rufen wir mal kurz an und checken das Flugticket und wo er dann gerade war, da gibt es ja keine Aufzeichnung, da gibt es ja keinen Flughafen, das muss man nicht, also das kann man ja nicht so vorstellen, selbst ja irgendwo in Afrika bei einem kleinen Flugplatz gibt es ja irgendwas, wo man ja mit einem Pass vorzeigen, gibt es in der Antarktis nicht. Ja. Deswegen konnten wir nichts nachweisen, dadurch, dass ich alles zurückhalten musste, dadurch ja dann die medialen Prügel einstecken musste, als Lügner bezeichnet wurde, ja, Spiegel, die Südpol-Lüge von einem Herrn, der mich gefragt hat, Südpol, ist das oben oder ist das unten? Egal, andere Geschichte. Und 2016, eben im April, wurde es dann, haben sie dann gesagt, naja, wir finden nichts, war halt nicht da. Ja? Fall ist zu. Fall ist zu, heißt aber 5 Jahre Verjährungsfrist. Ja? Heißt, zum 21. April diesen Jahres dürfte ich dann meine Sachen veröffentlichen und sagen, hey, ich war doch da. Ist natürlich die große Frage, ob die Akte nicht irgendwie dazwischen nochmal neu geöffnet wurde. Das heißt, am 21. April werde ich dann mich mit meinen Anwälten wieder zusammensetzen. Dann werden wir beantragen Akteneinsicht, um dann eben zu sehen, ist es tatsächlich auch abgeschlossen. Wenn es tatsächlich so ist und mir nichts drohen kann, dann kann ich ja dann entsprechend alles veröffentlichen. Frage bei der ganzen Geschichte ist, interessiert es denn dann überhaupt noch? Ja, mein Ruf ist sowieso hin. Ich habe meine ganzen Sponsoren alles verloren, von dem her... Ja, und zu der Zeit jetzt mit Corona und allem gibt es dann, glaube ich, andere Schlagzeilen. Daher abwarten.
Ich weiß nicht, so viele Menschen gibt es nicht, die es zum Südpol geschafft haben, nicht? Die Geschichte ist so und so interessant und ich glaube, wir schaffen ja gar nicht heute alle Fragen so zu beantworten, die Richtig. Menschen haben, die das jetzt vielleicht hören Richtig. Und sagen,
wenn,
oh, der Typ
die,
ist spannend.
Genau, wenn die Daten zur Veröffentlichung freiliegen, kann ich sie gerne exklusiv hier der Welt zur
Das
zur
werden
Ansicht,
wir sicherlich hier auch bei Nuviso dann
Richtig,
dann
ja. Sagt, es wäre doch das Leichteste für mich gewesen, nach dem ganzen medialen Prügel, irgendwann zu sagen, naja, Leute, wisst ihr, aufgrund des ganzen Drucks und aufgrund von allen, ja, ich habe es halt gefaked, es hat nicht geklappt, wie auch immer, dann hätte jeder gesagt, naja, okay, war jetzt blöd, der war dann halt, ja, das musste so wegen Sponsoren und sowas, hätte man alles vergessen können. Nein, ich bestehe bis heute drauf und ich werde Tag ein bis zu meinem letzten Atemzug sagen, das stimmt alles so, wie ich es gesagt habe. Es sind halt Umstände, die sich sehr, natürlich sehr kurios anhören, ja, dass man sagt, naja, Militär und dann durchsuchen Man in Black bei ihm die Wohnung und sowas, ja. Das war tatsächlich so. Ja.
Aber gibt es irgendein Motiv, warum man dich so auf dem Kieker hatte? Das wäre vielleicht.
Das war mir eine ganz lange Zeit nicht klar. Ich habe mich wirklich gefragt, dieser kleine Bergsteiger, der da irgendwo, wieso, weshalb, ich habe nichts gemacht. Ja, Fotos von der Militäranlage, hätte man auch anders lösen können oder wie auch immer. 2014, 15 war ich dort, also in der Saison immer, muss es immer praktisch Dezember bis Februar ist so die Saison oder November bis Februar. 14 auf 15 war ich dort und im November, Dezember 15 und im Januar 16 waren der amerikanische Außenminister John Kerry und im Januar dann Barack Obama in der Antarktis. Mhm. Und dann war es mir klar. Ich war der Illegale in der Antarktis am Südpol, der Illegale, der ohne Wissen von jemandem da war. Ja, und dann schicken die Amerikaner ihren Präsidenten dahin, obwohl da ein der Antarktik Terrorist, ja, so ich dann ja auch formuliert wurde, der war dann da, das geht ja gar nicht. Ja, ich habe die entblößt, ja, sagt, hey, ich bin in deren Sicherheitssystem reingekommen, ohne dass die gewusst haben, wie, das geht so nicht. Und das ist wahrscheinlich dann der Hintergrund. Ich habe auch mal mit einem Herrn gesprochen, der an der Untersuchung seitens der Staatsanwaltschaft beteiligt war, so off record, habe ich einfach gefragt, sag mal bitte, wer will denn was von mir? Es muss ja irgendwie eine Anzeige oder sowas gestellt werden. Wer will denn was? Sein Originalzitat war, es kommt von ganz oben aus Berlin.
Wir wollten noch zum Everest ein bisschen was erzählen. Das war der letzte Berg von den Seven Summits, den du dir vorgenommen hattest. Das ist ja so ein Traum von vielen Bergsteigern, einmal auf dem Everest oben. Ist es wirklich so toll, wie sich das viele vorstellen? Oder ist es im Vergleich zu den anderen gar nicht so spektakulär?
Beides. Also ja, der Everest hat mich auch so als Berg nie gereizt, zu sagen, ich möchte auf dem höchsten Berg der Welt stehen, weil es gab andere Berge, die man für das Geld, was man dafür braucht, hätte machen können. Aber natürlich dann als Seven Summits, ja, keine 300 Menschen haben die Seven Summits bestiegen. So als Vollendung dieses Lebensprojektes war das natürlich was ganz Besonderes. Und dadurch sind die Emotionen bei mir ein bisschen vermischt. Einerseits ja natürlich der Everest, aber dann als letzter dieser Seven Summits. Deswegen der Berg an sich, ich bin da mit null Erwartungen rein. Ja? In der Hoffnung, dass ich irgendwie einen Hauch einer Möglichkeit habe, ja, es ist once in a lifetime. Ich konnte mir das nur ein einziges Mal leisten. Ja? Ich habe dann aufgrund dessen, dass ich ja alle Sponsoren verloren habe, niemand mich unterstützen wollte, musste ich mir alles selber erarbeiten. Das heißt, über 2 Jahre lang habe ich alles, was ich verdient habe, in diesen Berg reingesteckt. Das Training noch nebenher aufrechterhalten, weil man natürlich auch körperlich in einer guten Verfassung sein muss, um da hochzukommen. Das heißt, ich habe gewusst, entweder ich geh nach oben und ich schaffe es, oder das war's. Du hast nie wieder einen anderen Versuch in deinem Leben. Ich habe mir aber auch versucht, keinen Druck draus zu machen, weil ich wusste, wenn du dir Druck machst, machst du Fehler, du fällst dich anders als sonst. Und dann können es vielleicht zu Fehlern kommen, die dich dann eben aufgrund dessen irgendwie dann den Gipfel kosten. Deswegen habe ich mir da keinen Druck gemacht. Ich hatte auch keine Erwartungen. Ich wusste, der Berg, naja, der ist ja jetzt nicht der allerschönste, nicht der allerschwierigste. Dadurch, dass ich aber von der Nordseite aus Tibet hoch bin, die ja günstiger war, ist auch ein bisschen schwieriger, war ich trotzdem fasziniert, wie sich dann die Landschaft verändert hat. Ja. Die Kultur, die Leute, schon mal ein bisschen anders als in Nepal drüben. Ja, auch dieses Militärische in China, ja, wo dann das Militär auch im Basecamp präsent ist, die dann deinen Pass beibehalten, wenn du auf den Gipfel gehst, dass du nicht nach Nepal dann rübergehst, ja, der Grenzberg, ja, du kannst ja theoretisch auf die Südseite absteigen. Und das war ein Erlebnis für sich. Und der Berg wurde dann immer herausfordernder mit jedem Schritt. Ja. Man muss erstmal 22 Kilometer über den Gletscher zum Advanced Basecamp laufen. Dann hat man auf einmal diesen North Col vor sich mit einer richtig steilen Kletterwand, wo man dann im Eis sich nach oben hochbegibt. Dann ist man auf 7200 Metern, schläft dann. Ja. Und dann geht man in die anderen Camps nach oben und dann schläft man auf 8300 Metern.
Kann man da schlafen?
Ja, ich habe da herrlich geschlafen. Ich konnte aus dem Zelt den ehemals höchsten Berg sehen, auf dem ich stand, der Chouyou. Der ist Luftlinie 30 Kilometer weg. Und dann siehst du von deinem Schlafplatz auf den Gipfel runter. Das war ein absolut kurioses Erlebnis. Das war der höchste Punkt, 8211 Meter. Der höchste Punkt, auf dem du vorher je standst. Jetzt bist du jetzt schon mal höher als du. Ja? Es gibt nur dieses eine Lager, wo man so hoch auf diesem Planeten schlafen kann. Ja? Das haben einige Menschen nur gemacht. Du bist absolut privilegiert, das zu machen. Ja? Und dann eben jetzt mitten in der Nacht aufzustehen und wissen, jetzt sind es nur noch ein paar Meter. Ja? Dieses ganze Abenteuer, was 6, 7 Jahre lang bei mir ging, was ja den Inhalt meines Lebens darstellt, ja? Seit dieser Krebserkrankung war das ja mein Ziel vor Augen. Das reduziert sich nur noch auf wenige Höhenmeter und das wird immer weniger, immer weniger. Dann kommen diese Kletterpassagen, der First, Second, Third Step, wo du einfach weißt, okay, jetzt bin ich am ersten, diese schwierige Kletterpassage, geschafft. Die zweite, die ja als richtige Herausforderung gilt, die richtig schwierig ist, geschafft. Dann ist nur noch diese dritte da. Ja? An der dritten ist sogar noch ein Teilnehmer, mit dem ich mit war von der Expedition, der wollte da umdrehen. Ja? Der hat gesagt, ja, mir geht es relativ schlecht. Ich habe 2 Töchter zu Hause, bis hierhin nicht weiter, ich drehe um. Ich habe aber innerlich dann gespürt, okay, er ist safe, er geht mit dem Sherpa runter, ich kann ihn alleine gehen lassen, mich ruft der Berg. Das war an dem Tag, war alles perfekt, das war alles wahnsinnig perfekt. Ja? Und dann wusste ich, okay, jetzt sind es noch einige wenige Meter. Und dann gehst du um diese Ecke rum, siehst oben schon die Flaggen, und dann bist du oben. Ich hatte das große Glück, an meinem Tag waren vielleicht 30, 40 Menschen auf dem Gipfel. Ich war einer der Ersten. Das heißt, ich hatte den Gipfel für vielleicht 5, 6, 7 Minuten komplett für mich alleine.
Und du hast dort so eine Fahne gehisst oder so ein Banner für Nuwiso.
Richtig, richtig.
Ja, verrückt. Und dein Buddha mit dabei, der ist heute
genau,
auch hier.
Genau, es ist...
So dein Talisman, ne?
Genau, ich habe immer am Berg einen Buddha mit. Ich bin nicht religiös im klassischen Sinne. Ich habe mich zwar mit einer Religion beschäftigt und wenn mich eine Religion anspricht oder eine Philosophie, die ist, ist es der Buddhismus. Und ich finde einfach diese Buddha-Statuen wunderschön und beruhigend. Und ich habe sie überall bei mir zu Hause stehen und ich nehme immer eben eine kleine mit, die am Basecamp bei mir ist, dann mit auf den Gipfel und dann platziere ich die auf den Gipfel, mache ein Foto und habe natürlich dann eine tolle Erinnerung, weil ich weiß, dass dann nicht nur so was Besonderes, weil man das dann eben in Nepal mit dieser Reise verbindet, sondern es war mit sogar auf dem Gipfel, da hat man dann immer etwas, woran man denken kann. Ja. Weil man genau sagen muss, das ist ja nicht der vom Everest, weil der steht beim Robert Stein. Den hat er damals von mir bekommen als Lebensretter, als ich in Deutschland wieder zurück angekommen bin in der bitteren Realität. Ja.
Also ich habe ein bisschen Respekt vor der ganz großen Höhe. Für mich ist so bei 5000 so eine Grenze erreicht. Also Kilimanjaro ist ja fast 6000. Das war auch eine Quälerei, muss ich sagen. Und im Himalaya 5000 ging noch so, aber da merkte ich, der Kopf dröhnt und man merkt das auch so am Körper physisch. Und dann habe ich mir gedacht, was müssen das für verrückte Menschen sein, die noch höher gehen, für die das Bergsteigen erst im Basislager losgeht, wo dann, man begibt sich ja dann auch wirklich in Lebensgefahr.
Ich glaube, das hat mit verrückt oder sowas nichts zu tun, sondern eher im Gegenteil. Man will sich ja am Leben spüren. Ja? Und wenn man sich über seine Komfortzone hinaus begibt, dann weiß man, was man dann eben von hat. Also ich kann es dann praktisch nur rückführend sagen, bei mir, also ich weiß nicht, du kannst es vielleicht besser nachvollziehen als jemand jetzt, der nicht groß unterwegs war oder seine Komfortzone verlassen hat, wie toll kann eine Dusche sein? Ja, wenn du einfach nach Wochen zum ersten Mal dich wirklich duschen kannst, ja, wann hast du dich das letzte Mal zu Hause auf eine Dusche gefreut? Wenn du am Berg bist, dann weißt du wiederum, wie das halt eben ist. Und sich halt in diese Höhen hinausbegeben, dann hast du ja noch mehr Entbehrungen. Ja? Du kannst ja dann eben auf 5600, das ist ja so dieser Bereich 5400, 600, da kann der Körper ja noch permanent überleben. Da kann er sich noch, aber das braucht eine gewisse Zeit.
Und sich auch regenerieren.
Richtig, recht aber das braucht ungefähr 2, 3 Monate, bis du diese Leistung dann abrufen kannst. Ja? Deswegen sind ja die Sherpas, diese Übermenschen, die ja dann auf einer Höhe von 4000 Menschen, Metern geboren werden, nie weiter nach unten kommen. Aber alles, was drüber hinausgeht, können auch die ja nicht abhaben. Der menschliche Organismus gewöhnt sich ja nicht dran. Auf 6000 da kannst du noch mehrere Wochen überleben. Da kannst du noch, ja, einige Wochen kann da der Körper überleben. Die Zellen regenerieren sich aber nicht mehr. Das heißt, du erholst dich auch nicht mehr. Die Schmerzen, die du hast, die bleiben dann auch, die werden auch nicht besser. Ja, die Kopfschmerzen, ja, je nachdem, du musst extrem viel trinken, weil der Körper auch durchs Ausatmen extrem viel Feuchtigkeit verliert. Mhm. Auf 7000, dann kannst du auch nur noch ein paar Tage überleben. Ja, 2, 3, 4 Tage, dann stirbst du. Ja, einfach nur durch das Verweilen, aber die Zellen sich nicht mehr regenerieren. Du baust ab. Und auf 8000 und drüber, dann in der Todeszone, kannst du einfach nur mehrere Stunden überleben. Ich hatte das auf dem Rückweg vom Everest, wo ich dann nochmal auf 8300 Metern übernachten musste, ohne Sauerstoff. Meinen Sauerstoff musste ich noch einem Kunden geben, der mit war. Und dann habe ich dort eine komplette Nacht, ich weiß gar nicht, 7, 8, 9 Stunden im Zelt verbracht, ohne Sauerstoff. Ich habe zwar geschlafen, ja, aber dann bist du am nächsten Morgen aufgewacht und als du dann vors Zelt gegangen bist, um zu pinkeln, hast du gemerkt, okay, noch einen Tag überlebst du ja nicht. Ja? Die Nieren haben einfach nicht mehr gearbeitet. Das, was dann aus dir rauskam, so eine zähe, braune Brühe, ja, wo du einfach sagst, das ist nicht
da
mehr.
Da würde ich aber wirklich Angst kriegen. Also.
Das war es. Also es war keine Angst im Negativen. Es war einfach so ein Weckruf, wo es heißt, okay, jetzt machst du dich auf und du steigst jetzt ab, weil du kannst jetzt dich noch hier länger erholen, wie du es vielleicht im Normalfall machen würdest. Du bist ja im sicheren Zelt, dann erholst du dich, bis es dir besser geht, weil hier wird es nicht besser gehen. Mhm. Und das war so das, was mir dann eben gezeigt hat. Ja? Wo ich dann gewusst habe, okay, jetzt musst du dich wirklich aufmachen, weil jetzt hast du nur noch eine Restzeit, die du hier oben noch überleben kannst. Eine weitere Nacht überlebst du hier oben nicht. Ja? Egal, wie du dich jetzt in diesem Augenblick fühlst. Und weil du dich jetzt gerade noch gut fühlst, sieh zu, dass du jetzt nach unten kommst. Weil besser wird es auf gar keinen Fall.
Deswegen sagt man ja immer, der Abstieg ist eigentlich das Schlimmere.
Das Gefährliche, ne? Genau, richtig. Weil man vergisst ja, der Gipfel sind ja nur 50% des Weges. Mhm. Ja? Wenn man dann aber 100% der Energie verbraten hat, dann hat man ja auf dem Weg nach unten gar nichts mehr. Das heißt, man muss ja irgendwie auf dem Gipfel ankommen mit 50-60% Reserve seiner Kapazitäten. Und das ist vielen oftmals nicht bewusst. Speziell, wenn dann eben noch Substanzen mit im Spiel sind. Ja? Wenn man dann, heutzutage gibt es ja Doping für alles Mögliche. Am Bergsport kontrolliert ja keiner. Ja? Ist ja Freestyle sozusagen. Da kannst du dich vollpumpen mit dem, was du willst. Dann schaffst du es auf dem Gipfel. Wenn das Zeug dann aber nicht mehr funktioniert oder nachlässt, dann bist du auf einmal da. Und dann kannst du halt eigentlich mal diese Leistung bringen, um dann nach unten runterzukommen. Deswegen die meisten tragischen Unfälle passieren dann eben im Abstieg.
Du bist aber gesund und munter jetzt mir gegenüber und hast natürlich Pläne. Was steht als nächstes an, wenn es dann wieder geht?
Ja, die Pläne waren, dass ich erstmal gesagt habe, ich höre auf mit dem Bergsteigen. Ich habe jetzt alles erreicht, was ich gemacht habe. Ja? Und dann kam der Anruf, willst du nicht eine Expedition führen? Das war ungefähr 2 Wochen, dann hat es wieder angefangen. Ja? Und dann habe ich natürlich dann, ich habe Sachen dann anders gesehen, weil ich Expeditionen führen durfte, teilweise an Bergen, wo ich schon oben war, mehrfach. Und dann siehst du die einfach aus einem anderen Blickwinkel. Ja? Andere Menschen ermöglicht, den Traum zu verwirklichen. Das war toll. Und dann kam aber so wieder dieser lang gesäte Traum von mir. Ich habe jetzt 4 verschiedene 8000, auf denen ich oben stand. Ja? 14 gibt es insgesamt. Ist es machbar? Ist es nicht machbar? Es war jetzt nicht das Körperliche. Bin ich dazu in der Lage? Das glaube ich, bin ich. Ja? Es war ja das Finanzielle. Ich weiß, Stand jetzt wäre es ungefähr eine 500.000 Euro, dass ich sage, ich könnte noch die restlichen 10 besteigen. Geld, was ich nie hatte, was ich niemals haben werde. Egal, wie viel ich arbeite, 500.000, da bin ich 80, bis ich das verdiene. Funktioniert also von dem her nicht. Und das kam dann irgendwie, wie es halt im Leben kommen muss, der Ruf des K2. Ja, wo dann eben jetzt diese Winterexpedition stattfand, wo bekannte Sherpas, die ich auch gut kenne, auf einmal dann oben waren und gesagt haben, im Winter ist er da. Und das war dann auf einmal so präsent bei mir. War schon irgendwo im Hinterkopf. Ja. K2, den haben nicht so viele Menschen bestiegen. Ja, ich glaube, 3, 4 Deutsche waren erst oben. Ja. Das war eigentlich einer der ganz wenigen, die es dann schaffen. Und das wäre auch für mich so ein absoluter Scheideweg, wo ich weiß, wenn ich den schaffe und den tatsächlich machen kann, wären dann die restlichen 9 deutlich realistischer. Ja, weil ich dann irgendeine Möglichkeit hätte, nach dem Schwierigsten, der jetzt noch praktisch mir im Weg steht, dann diesen absoluten Lebenstraum dann, oder den Traum ist es ja noch nicht mal, weil ein Traum ist etwas, was ja doch irgendwie zum Greifen nahe ist. Das war immer irgendwie zwar im Hinterkopf, aber es wurde nie irgendwie konkretisiert. Jetzt habe ich aber eben die Möglichkeit, den K2 zu besteigen. Ich weiß, dass er machbar ist. Ich weiß, dass er für mich machbar ist. Und deswegen wird er jetzt in Angriff genommen.
Ist die Reisegruppe schon voll?
Die Reisegruppe ist schon voll. Einige wenige Plätze gibt es noch. Ja, aber
also falls jemand
kann sich noch gerne anschließen. Zumindest der Track auf den auf den Concordia-Platz, einer der schönsten Plätze der Welt, wo dann diese wilden 8000er stehen, der Broad Peak, die ganzen Gasherbrums, der K2, ja, auf diesem Concordia-Platz, dann Wahnsinn, also Baltoro, Gletscher und sowas, wer sich das mal antun will, in Pakistan. Gibt es übrigens keine Restriktionen, also von der Einreise her, keine Quarantäne, keine Tests, kann man jederzeit hin und 15. Juni geht's los.
Ja, das wäre doch eine schöne Option, aber wobei mit dem Training, ne? Aber vielleicht gibt es ja Jungs und Mädels, die ganze Zeit sowieso trainieren und sagen, das wollte ich immer schon mal machen. Dann.
Genau. Das Tracking, jeder, der einigermaßen fit ist, das Tracking sollte da kein Problem sein. Auf dem K2 dann selber hochzugehen, natürlich andere Liga.
Ja, ja, ich glaube, wir könnten hier noch verschiedene Themen anschneiden, aber vielleicht schaffst du es ja, das letzte Kapitel deines Buches fertig zu schreiben und das zu veröffentlichen. Und so lange wird es nicht dauern, bis du bei Nuoviso dann nochmal zu Gast bist. Dankeschön.
Vielen Dank.